Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Für die Gäste, die jetzt sich gerade eingewählt haben, Sie sind bei China Webinar. Wir haben heute das Thema Beteiligung an dem Unternehmen durch Ihren China-Manager und in dem Fall konkret zu sein chinesischer Geschäftsführer. Und mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Moderator heute. Und wir haben vorhin von Herrn Burkhardt von Rainer gehört, wie man die Beteiligung gestalten kann. Natürlich ist es ein sehr komplexes Thema. Und bevor man zu der Frage kommt, gibt es sicherlich noch andere Themen, die man absolvieren soll oder Überlegungen, die man gemacht haben, nämlich warum man die chinesische Geschäftsführer beteiligen lassen soll. Zum Beispiel, das ist eine wichtige Frage. Und wir haben deswegen auch eine Panel-Diskussion für Sie gestaltet mit verschiedenen Experten, jeder aus seiner Perspektive dazu hat sehr viel dazu beizutragen. Und wie Sie wissen, trotz der aktuellen Entwicklung in geopolitischer Situation haben sich deutsche Unternehmen in China in den letzten beiden Jahren auf der historischen Höhe investiert. Und das Großteil von der Investition, dazu möchte ich gerne betonen, kommen nicht als frisches Geld aus Deutschland nach China, sondern als Gewinn von dem chinesischen Markt, was die Gesellschaften dort operiert haben oder erwirtschaftet haben und als Reinvestition wieder in China investiert worden. Und das zeigt, dass die deutschen Unternehmen nicht nur den Markteintritt geschaffen haben, sondern auch sehr erfolgreich in China tätig sind. Und um langfristig erfolgreich zu sein, braucht man natürlich auch eine langfristige Strategie. Und gerade die Führungsfrage oder Personalentwicklung oder Personalfrage auf der höchsten Ebene, nämlich die Geschäftsführungsebene oder Führungskräftebene, ist ein sehr wichtiger Komponent von einer Langfriststrategie. Und dafür, für Langfriststrategie, haben wir eine Expertin mit eingeladen, Frau Emmanuelle Hannes. Sie ist China-Beraterin und gleichzeitig auch Senior Vice President China für die Ryopa-Gruppe. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und Emmy, du bist seit 2008 als Beraterin tätig und berätst deutsche und österreichische Firmen in Bezug auf China, aber auch NGO aus Europa und zu den Themen Kultur und Politik, Strategie und insbesondere Suprastrategie, sehr spannende Themen. Die Gäste, die jetzt sich interessieren sollten für Suprastrategie, kommen Sie gerne auch auf Sie zu oder finden ein YouTube-Video vom China-Team zu dem Thema. Aber meine Frage an dich, Amy, wie langfristig müssen die deutschen KMU ihre China-Strategie entwickeln? Und wie findet man fundierte Zielsetzungen sowie Motivation für ein China-Engagement?
Vielen, vielen Dank, Xiaolong. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich insbesondere, dass wir auch so viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, weil das Thema China-Strategie doch, ich habe das Gefühl, immer mehr im Rahmen der Öffentlichkeit ist und immer mehr Interesse erzeugt. Ich berate jetzt seit vielen Jahren Unternehmen in ihrer China-Strategie und anfangs war das noch so ein bisschen so ein exotischer Begriff, habe ich das Gefühl. Und mittlerweile, ich glaube, spätestens seit Covid, ist es klar geworden, dass Unternehmen wesentlich langfristiger in China planen müssen. Also das, was du gesagt hast, mein Steckenpferd sozusagen, die Suprastrategie, bezeichnet eine übergeordnete Ebene von Strategiebildung, wo man eben nicht nur für ein Wirtschaftsjahr oder für zwei Wirtschaftsjahre oder für mal den Anfang plant, sondern Superstrategie sollte eigentlich ab 10-Jahres-Horizont beginnen. Ja, und Das Gute daran ist, dass das langfristige Planen sowohl im deutschen Kulturraum als auch im chinesischen Kulturraum sehr, sehr etabliert sind. Beide Kulturen sind sehr darauf ausgerichtet, langfristig zu planen. Das heißt, hier haben wir auch große Überlappungen, wo sie beispielsweise ihren chinesischen Geschäftsführer oder Gesellschafter und so weiter auch sehr, sehr gut abholen können. Wir haben in den letzten Jahren, die Unternehmen, die ich beraten habe, haben natürlich sehr unterschiedliche Konstellationen ausprobiert, gerade im Bereich Geschäftsführung und Motivation, Personalführung und so weiter. Und aus den Erfahrungen kann ich sagen, dass in den letzten Jahren sich herauskristallisiert hat, dass entweder Doppelspitzen, also mit einem deutschen und chinesischen Geschäftsführer oder überhaupt nur ein chinesischer Geschäftsführer, chinesische Geschäftsführerin, sehr, sehr erfolgreich waren. Wir haben auch mit der Covid-Situation ja auch das Thema, dass sehr viele Experts wieder abgereist sind. Das heißt, dass wir auch anderweitig Anreizungen bieten müssen, um gute Führungsebenen und Top-Management-Positionen besetzen zu können. Die Grundlage, weil du gefragt hattest, die Grundlage für diese Strategie und für diese Motivation, wie sie in China agieren, und das ist jetzt unabhängig davon, ob sie schon dort sind, aber bisher immer so ein bisschen geschaut haben, oder ob sie überhaupt sich jetzt erst überlegen, nach China zu gehen, ist definitiv ein fundiertes Wissen über die Kultur und die Strategieplanung in China vor Ort, aber auch über die Art und Weise, wie man zum Beispiel Loyalitäten schaffen kann. Unser Thema, das wir heute haben, ist insbesondere unglaublich wichtig, weil eine Loyalität und ein Vertrauensverhältnis mit ihrem Top-Management ziemlich sicher der Stein sein wird, der ihr Unternehmen quasi entweder stützt oder ihnen immer wieder so als Steinchen im Schuh drückt. Und diese Geschäftsbeteiligung, und ich bin wie immer sehr, sehr, sehr begeistert von diesen Beiträgen von Herrn Rainer Burkhardt, weil der vom rechtlichen Aspekt sich so unglaublich gut auskennt. Ich kann Ihnen sagen, strategisch und kulturstrategisch ist diese Unternehmensbeteiligung eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Geschäftsführer oder Topmanagement zu halten, zu binden an das Unternehmen und diese langfristige Perspektive zu bieten. So, we'll come to stay, das ist ja auch ein Statement, das in den letzten Jahren nicht so ganz klar ist. Viele chinesische Geschäftsführer bzw. Topmanager sind sich auch nicht so ganz sicher, welchen Horizont westliche Unternehmen in China haben, ob sie sich überhaupt jetzt sehr beteiligen sollen oder nicht, also jetzt auch inhaltlich. Und das ist eine Aussage, die heißt, wir sind hier, wir bleiben, wir wollen dich beteiligen, wir möchten, dass du diese Firma mitgestaltest. Und das ist strategisch im Rahmen dieser Supra-Strategie, und hier sprechen wir wirklich so ab 10 Jahre, sehr, 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 sehr hilfreich und eine sehr gute Idee, insbesondere da wir ja durch Covid und durch den Expertmangel momentan so ein bisschen eine Lücke haben zwischen Personalbedarf und Personalvorhandensein oder Personalbindung. Und ja, deswegen freue ich mich, dass wir heute dieses Thema haben. Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Entschuldige, Xiaolong. Zurück zu dir.
Alles gut, Amy. Sehr interessant. Und du sprachst von über Supra-Strategie, über 10 Jahre Zeithorizont. Wenn ein deutsches Unternehmen eine Supra-Strategie hat, dann reden wir über das Unternehmen, für das unser nächster Gast arbeitet, nämlich Herr Mike Hoffmann. Mike ist seit 16 Jahren in China tätig und jetzt hat er eine spannende Aufgabe als Managing Director für Melches China in Beijing. Und davor war er 7 Jahre und mehr als AHK-Verantwortlicher Greater China in Beijing. Und er hat über 200 deutsche Mittelstandsunternehmen beraten. Und studiert hatte er in Darmstadt und Maryland. Mike, kannst du uns verraten, ich kann kaum zählen, seit wie lange ist Melches in China bereits tätig und wie beobachtest du das China-Geschäft und dessen Entwicklung von euren oder von den deutschen Clients?
Ja, vielen Dank, Xiaolong, auch willkommen an alle Gäste. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Ja, du hast angesprochen, wie viele Jahre sind wir in China? Wir sind ja eine ganze Weile. Also Melches ist 1806 gegründet und in China 1866. Also wir sind knapp vor unserem 160-Jährigsten, was uns auch zu ältesten deutschen Firma in China macht. Altes Handelshaus aus Bremen, immer noch Familieninhaber geführt und ist in vielen verschiedenen Geschäftsbereichen sind wir aktiv. Das einfach nur als Hintergrund, also sind wir aktiv vom Maschinenbau, klassischen Gesundheitswirtschaft und im Einzelhandel, aber haben wir noch immer von der traditionellen sehr viel Einkauf aus China heraus. Dadurch sind wir relativ breit aufgestellt. Du hast es genannt, ich selbst habe auch lange ja, in China mit Mittelständler bei der Markteintritt, Marktexpansion gearbeitet. Das zieht sich ein bisschen durch meinen Lebenslauf, was sich bei Melchers jetzt auch fortsetzt. So, was wir natürlich sehen in den ganzen Zeit, Veränderung vom Geschäftsmodell, der China-Hype war ja mal vor 10 Jahren ein bisschen so geendet. Ein bisschen mehr eine Saturierung da und durch die Pandemie und auch die geopolitischen Spannungen, was wir sehen, dass viele Firmen aktuell die China-Strategie auch überdenken. Nicht nur Thema Abhängigkeit, was jetzt hochkommt, aber auch schon vorher war es ein bisschen eben, weil der chinesische Markt nicht so groß ist und Bedeutung so gestiegen ist. Investiert Ressourcenbedarf und auch so schnelllebig ist. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel Zeit die Digitalisierung gesehen, die Technologie in innovativen Feldern, wo das ganz andere Ökosystem sind und dann natürlich auch die Herausforderungen stellen, wie kann man da mitmachen, sodass Unternehmen so strategisch ein bisschen ihr Geschäft überdacht haben nach Modellen und dann kam nochmal die Pandemie hinzu, 3 Jahre mit der China-Gesellschaft gar nicht mehr so in so einem Kontakt war. Und in der Zeit, also was wir sehen, dass es eben viele Firmen die Strategie gehen anpassen, ein bisschen offener sind, sei es entweder lokale Geschäftsführer mit zu beteiligen oder auch aufzustellen, Firmen reinzuholen. Wir bei Firma meldet, dass man auch traditionell Handelsagent, An- und Verkauf, da kommen wir her, hat sich dann gewandelt zum Dienstleister, der wir heute sind, aber viele Firmen mittlerweile auch Modelle geht hin zum Joint Venture. Häufig auch zu Drei-Party-Joint-Venture, also so eine Firma mit einem chinesischen Geschäftsführer der Firma oder uns. Und Firmen sind auch eben offener hier geworden, um sich auch langfristig auszurichten. Ich glaube, das war eben von der Emi ein guter Hinweis, dass es eben nicht nur um 1, 2 Geschäftsjahre geht, sondern Grundsatz auch teilweise verbunden mit Wechseln in der Geschäftsführung. In Deutschland Generationenwechsel, wir arbeiten mit vielen Mittelständlern und Familienfirmen, wo es dann auch langfristig natürlich auch häufig denken, und da eben den Wechselsystem über den Herausforderungen agiert. Und ja, damit eben schließen auch die Frage ein bisschen ausgeholt, aber ihr seht eben den Wandel von unbedingt alles selber machen wollen zu müssen, mittlerweile dann eben auch zu sehen, okay, groß mal planen, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Teilweise sind ja die China-Gesellschaften genauso oder größer wie das Mutterhaus geworden von Umsatz von Mitarbeiterzahlen, sodass man eben gucken muss, passt das auch noch so zeitgemäß aus dem Headquarter heraus alles zu steuern oder ist jetzt die Zeit gekommen, sich eben anders da aufzustellen?
Ja, danke dir, Mike, für deine Antwort, für deine Inputs. Und bevor ich zu der nächsten Frage komme, möchte ich gerne auch ein Wort zu dem Publikum sagen. Und wir haben ein Chatroom und Sie können Ihre Kommentare oder Fragen an unsere Experten gerne im Chat schreiben. Ich werde als Moderator die Fragen lesen und gegebenenfalls die Fragen, oder ich werde definitiv Ihre Frage auch vorziehen vor der vorbereiteten Fragen und an einen bestimmten Experten. Wenn Sie auch eine Expertin oder Experte im Kopf haben, nennen Sie mir das und dann werde ich das auch so, wie Sie vorgeschlagen haben, vorgehen. Also, unser nächster Gast, Herr Alain Evers. Herr Alain Evers kommt aus der Schweiz. Und er ist stellvertretender Leiter von der Buchhaltungseinheit von der Firma Ebner Stolz in China. Er hat zuerst in der Schweiz gearbeitet für ein weltbekanntes Beratungshaus. Und sein Commitment für China ist so groß, sodass er mittendrin in Covid gekündigt hat und mit seiner Familie nach Shanghai gekommen ist und umgesiedelt ist. Und seitdem ist er heute nicht mehr von Shanghai wegzudenken und vertritt als Vice President von der Schweizer Community in Shanghai die Schweizer Kollegen und macht sehr gerne die aktive Netzwerkarbeit. So habe ich ihn kennengelernt. Ich freue mich sehr, dass Alain, du heute Zeit hast. Meine Frage an dich ist ja, nicht nur die Schweizer Kollegen interessieren sich das, sondern auch die deutschen Kollegen, die in China arbeiten, nämlich die Steuervergünstigungen in China werden ab 24 wieder mal wegfallen. Und welche Kostensteigerung bedeutet es denn für KMU aus Europa, aus der Schweiz und aus Deutschland für ihre Expats?
Vielen Dank, Shalom, für diese warme Einführung. So wurde ich noch nie vorgestellt. Das ist wirklich sehr, sehr nett von dir. Auch herzlichen Dank an alle Teilnehmer für das Interesse an diesem Thema. Steuern ist in China ein wenig was anderes, als wir die Supra-Strategie gesehen haben, jetzt von Amy. Wir sind nicht langfristig. Wir haben normalerweise etwa so einen Zwei-Jahres-Rhythmus mit Ansätzen. Es wird verlängert, es wird nicht verlängert. Da wird was vergünstigt, hier wird was zurückgegeben. Somit, wir sind jetzt wieder in diesem Rhythmus drin. Wir sind vor 2 Jahren schon da gewesen, dass man eben Steuervergünstigungen wegfallen sollen am Ende des Jahres. Und wie immer, Vorsicht ist besser als Nachsicht, muss man sich natürlich jetzt Gedanken machen, was man tut. Und es gibt hier 2 Themen, die da wegfallen. Es ist die Bonusregelung, dass der Bonus ein separater Topf ist und abgerufen werden kann. Und es sind eben diese sogenannten Expat-Steuerabzüge und die sage ich einfach kurz zusammengefasst, handelt sich da eigentlich um den Abzug der Schulkosten vom Lohn oder von den Mietaufwendungen vom Lohn und auch Lebenshaltungskosten, die abgezogen werden können von dem versteuernden Salär. Natürlich, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, Shalom, der Einfluss ist natürlich sehr, sehr hoch, weil die Schule für einen Expat, je nachdem wie viele Kinder er hat, kann sehr teuer sein. Es kommt auf die Schule drauf an, wo die Kinder hingehen. Amerikanische Schule, deutsche Schule, britische Schule, alle haben ein wenig andere Ansätze für die Schulgebühren. Und natürlich, wenn das die Firma komplett trägt, dann ist die Kostensteigerung sehr hoch. Da wurde eine Beispielsrechnung wurde von der AHK gemacht in Peking, wo sie für einen, ich sage jetzt mal, hoher Lohn das gerechnet haben mit 2 Kindern und dann sind sie auf eine Kostensteigerung gekommen von 50%. Wir haben vor diese Woche oder letzte Woche einen Fall gerechnet, da sind wir auf 30% Kostensteigerung gekommen. Man muss wirklich hier Fall zu Fall anschauen und muss das aktiv tun, bevor dass es dahin kommt, dass es nicht mehr anrechenbar ist und auch den Fall definieren, falls es nicht verlängert wird, wie werden die Kosten geteilt, wird etwas vom Arbeitnehmer übernommen, wird es ein Cost-Sharing geben. Und ich glaube, das ist der wichtige Takeaway von dem, dass man hier auf die Experten geht und halt sagt, bitte rechnet es für uns und gibt uns Varianten, dass wir diskutieren können. Zurück zu dir.
Ja, danke Alain. Und 30 bis 50% Kostensteigerung für die Expats, das ist natürlich ein Wort. Wenn man bedenkt, dass es geht ja um Schweizers Gehalt und wobei CH, also Schweizers Gehalt, ist mittlerweile schon vergleichbar wie die Gehälter in China für die Führungskräfte, also CH ist so ungefähr gleich wie CN und daher kommt es nahe, dass man jetzt sagt, ja, weniger Expats, mehr lokale Führungskräfte. Mit dieser Frage komme ich jetzt zu unserem weiteren Gast und Herr Christian Goethe. Christian ist jetzt ziemlich genau vor 17 Jahren nach China gekommen. Und er hat seitdem diverse Führungskräfte oder Führungspositionen inne gehabt für deutsche Unternehmen in China. Und heute lebt er in Shanghai und ist Managing Partner für East and West Consulting und gleichzeitig lehrt er an der Sino-British College USST in Shanghai. Und vor kurzem hatte er eine Studie rausgebracht. Es geht genau um das Thema Lokalisierung des Managements. Warum sagen wir das? Wir haben heute das Thema Beteiligung des China-Managements. Es geht genau um die Lokalisierung als ein Trend. Und ja, Christian, deine neueste Studie geht ja um Lokalisierung. Und was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus deiner Studie?
Ja, hallo Shalom und liebe Diskussionsteilnehmer und Gäste. Ich muss dich kurz korrigieren, das war ein kleines Missverständnis, glaube ich. Ich bin seit genau 10 Jahren in China, noch nicht 17. Also das noch nicht ganz so lange. Ich glaube, da ist schon, es ist, die Zeit ist schnell vergangen, aber es sind 10 Jahre tatsächlich. Und ja, vielen Dank für die Frage und für die Einladung. Ja, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen in vielleicht 5 Punkten, ohne jetzt hier den Rahmen sprengen zu wollen. Also ich habe danach geforscht, wie momentan der Trend in der Management-Lokalisierung in China ist, wie sich das auch durch Covid, wie sich Covid auch darauf ausgewirkt hat. Und da habe ich folgende Erkenntnisse gewinnen können durch meine Forschung, durch meine Gespräche, durch meine Interviews. Also erstens kann man ganz klar festhalten, das wurde heute ja auch schon angesprochen, es gibt definitiv viel weniger Ausländer in China als vor der Pandemie. Noch weniger, möchte ich sagen, weil es waren ja vorher schon nicht viele. Aber wir haben jetzt hier auch Zahlen, das wird auch durch Zahlen belegt, zum Beispiel von der AHK, von der German Chamber. Die hat in ihrem Jahresbericht 2022 festgehalten, dass es heute gegenüber 2019 25% weniger Ausländer sind in China, also ein Viertel. Was bedeutet, wir haben nur noch 4,7% an Ausländern in den internationalen Unternehmen hier in China. Das ist ganz interessant, weil ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit Thaddäus Müller, dem Direktor von Fiducia Executive Search. Der hat mir genau gesagt, 95% ihrer Postings, die machen, ihrer Recruitments sind lokale Kräfte und 5% sind Ausländer. Also es deckt sich der hier tatsächlich ganz genau hier mit diesen Zahlen auch von der AHK. Und auch, wir haben das vielleicht vor kurzem, haben das viele gelesen, im China Table wurde ja über Taizang berichtet und da wurde auch berichtet, dass durch Null-Covid von einst 3.000 Deutschen in Taizang mittlerweile nur noch 1.000 übrig geblieben sind, also da noch ein Drittel. Also wir sehen hier, dass da doch eine dramatische Abnahme der Ausländer in China war. Also wir haben hier einen ganz klaren Trend zur Management-Lokalisierung, teilweise gewollt, teilweise ungewollt. Also weil meine Studie hat auch ergeben, dass schon vor Corona weniger Bereitschaft bestand, für eine Entsendung nach China zu gehen. Also insbesondere bei gestandenen Managern. Das hat verschiedene Gründe, das würde jetzt zu weit führen, das auszuführen hier, aber die Null-Covid-Politik hat das natürlich weiter verstärkt. Also das China-Image, das haben wir schon angesprochen, ist heute nicht mehr so attraktiv wie vor 20 Jahren. Gleichzeitig, um zu Punkt 3 zu kommen, gibt es einen signifikanten Vertrauensverlust zwischen Stammhaus und Niederlassungen, was insbesondere auf die eingeschränkte Reisetätigkeit während Corona zurückzuführen ist. Und nicht nur deshalb, aber auch deshalb die Empfehlung, nicht vollständig zu lokalisieren, sondern im Top-Management immer auch Ausländer zu haben. Entweder Expats, wenn man geeignete Kandidaten hat, die man entsenden kann, oder eventuell auch Flexpats, also Ausländer, die schon in China sind. Das ist also eine Herausforderung für die Unternehmen. Sie wollen oft gerne noch Expats schicken, eben um auch wieder Vertrauen aufzubauen. Finden aber nicht immer welche oder immer häufiger finden sie keine. Viertens, ein weiteres Ergebnis meiner Forschung ist, dass man trotz des Vertrauensverlustes den China-Niederlassungen mehr Entscheidungskompetenz zugestehen sollte. Ich glaube, Rainer hat es vorhin auch schon mal angedeutet und Emi auch. Also um im lokalen Wettbewerb agiler agieren zu können und auch teilweise reagieren zu können, um wettbewerbsfähiger zu sein, sollte man seinen Niederlassungen mehr Autarkie gewähren. Ich glaube, Mike Hoffmann hatte das auch schon so in diese Richtung erwähnt. Und fünftens möchte ich gerne noch kurz sagen, dass wenn wir jetzt mal diese drohende Steuerreform herauslassen, dann hat meine Studie auch ergeben, dass heute lokale chinesische Top-Manager nicht mehr, also in der Regel, nicht mehr günstiger sind als Expats. Also das Argument, dass man durch lokale Topmanager Geld sparen kann, ist auf Ebene der Niederlassungsleitung wohl weitgehend überholt. Im mittleren Management vielleicht noch, aber auf Ebene des Topmanagements muss man sagen, da verdienen lokale Spitzenkräfte grundsätzlich heute genauso viel oder mehr als Expats. Das habe ich auch heute noch in einem Gespräch, in einem anderen Gespräch noch wieder genauso bestätigt bekommen. Ja, das wären so vielleicht die wichtigsten Erkenntnisse, die ich gewonnen habe und die ich hier gerne teilen wollte.
So, jetzt hört ihr mich. Danke dir, Christian, für die Inputs. Eine zusätzliche Frage noch zu deiner Studie. Wie ist dein Eindruck zu der, wie viele, sagen wir mal, Nachwuchskräfte aus Europa erwartest du, die jetzt wieder nach China kommen?
Ja, wenn man jetzt über Nachwuchskräfte spricht, das ist tatsächlich so, dass wir jetzt sehen, dass eher junge Leute kommen wollen, also die auch vielleicht Chinesisch studiert haben oder ein Studium mit China-Bezug haben, die wollen nach wie vor weiterkommen. Worauf sich eben meine Studie bezogen hat oder was ich halt da gemerkt habe, ist, dass es eher um die wirklich erfahrenen Manager geht, die dann oft mit Familie lieber ihre Karriere in Deutschland oder in Europa weiterverfolgen wollen. Wir wissen, Fachkräftemangel in Europa, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Das heißt, da kann man ja auch, hat man ja auch oft eine sehr gute Verhandlungsposition dann auch in Europa. Trotzdem, was ich glaube, und das hat sich, das ist so mein Eindruck, dass wir momentan eine eher stabile Zahl haben an Ausländern in China. Ich glaube, es ändert sich momentan nicht großartig. Die Leute, die gehen wollten, sind, glaube ich, zum größten Teil schon weg. Und die, die jetzt da sind, sind resilient genug, um auch weiter zu bleiben. Und die ganz großen Einschränkungen sind ja jetzt auch nicht mehr da. Immer unter dem Vorbehalt, dass diese Steuerermäßigungen nochmal verlängert werden. Und dann glaube ich, dass in den nächsten Jahren peu à peu langsam doch auch wieder mehr kommen werden. Dass dann auch, je nachdem, wir wissen natürlich nicht die geopolitische Lage, das weiß ja keiner, was da passiert. Aber wenn die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, China bemüht sich ja auch durchaus, wieder Talente anzuwerben, auch ausländische Talente, dann würde ich sagen, wir haben eine stabile Zahl jetzt, die so eher leicht wieder steigen wird in den nächsten Jahren. Aber aktuell haben wir da ein bisschen Probleme, neue, teilweise, nicht jeder hat da Probleme, aber teilweise gibt es Probleme, tatsächlich neue Expats nach China zu bekommen.
Okay. Gut, ich habe hier die nächste Frage, geht sowieso auch an Emmy. Du hast jetzt auch Hand gehoben, du kannst es da kombinieren. Ich wollte nur ein Wort zu dem Publikum sagen. Die Frau Hannes, Emmy wird uns um Punkt verlassen müssen aufgrund von einem anderen dringenden Termins. Und Sie haben noch Zeit, vielleicht noch eine Frage bis zum Punkt noch ihr zu stellen an Frau Emmy Hannes. Ansonsten geht meine Frage an Emmy. Du kannst ja noch ergänzen, was du als Kommentar noch geben möchtest zu Fragen an Christian. Meine Frage an dich, Emmy, ist die Lokalisierung des Managements aus deiner Sicht ein Teil eines einer China-Supra-Strategie?
Danke dir für die Frage. Tatsächlich, ich wollte kurz einhaken, was gerade gesagt worden ist, weil ich unterrichte ja für Hochschulen und bereite zum Teil Experts vor für China. Und ich habe schon das Gefühl, dass momentan wieder viele junge Leute Interesse haben daran, nach China zu gehen. Ich höre auch immer wieder das Bedauern, dass es in den letzten Jahren nicht möglich war. Aber natürlich, das sind Bachelor- und Master-Absolventen. Also genau das, was gerade gesagt worden ist. Bis wir hier Richtung Top-Management vordringen, wird das Zeit dauern. Natürlich die Frage, wie diese jungen Fachkräfte das dann erleben in China vor Ort, ob sie sich entscheiden zu bleiben oder nicht, oder ob sie die magische Drei-Jahres-Grenze quasi überschreiten. Wir haben so ein bisschen diesen Rahmen zwischen 3 und 5 Jahren, wobei 5 schon ziemlich lang ist, sehr, sehr viele Top-Manager bleiben. Und das ist genau die Frage, wie eigentlich nicht, ob Lokalisierung des Managements Teil dieser Suprastrategie oder dieser chinesischen Überstrategie sein sollte, die man für sein China-Business etabliert, sondern wie. Also, dass Lokalisierung nötig ist, glaube ich, haben wir jetzt alle gehört, schlicht und einfach wegen der Verkehrsbeschränkungen jetzt momentan auch, aber auch, um auf den Markt zu reagieren. Auch das haben wir gehört. Der chinesische Markt ist wesentlich schnelllebiger als beispielsweise der österreichische Markt oder auch der deutsche Markt. Ich höre immer wieder von Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, dass gerade die Koordination mit dem Stammhaus immer wieder ein Bottleneck ist. Also quasi wieder dieses Zurückfeeden von Entscheidungsprozessen, die zum Teil, sagen wir mal, nicht die gleiche Geschwindigkeit haben auf den zwei Kontinenten. Das heißt, alle Unternehmen, die in China lokalisiert sind und die ein gutes Management aufgebaut haben, sind auch wesentlich besser in der Lage, flexibel auf Entwicklungen zu reagieren. Und sei es nur zum Beispiel auf diese Null-Covid-Bestimmungen, sind auch viel flexibler auf Marktanforderungen und so weiter zu reagieren. Wie gesagt, ich fand das ja ganz interessant, weil in der Vorbesprechung, die wir hatten, war ja auch die Frage, inwiefern man das generell attraktiver gestalten kann für chinesische Manager, weil wir haben auch gehört, die Löhne sind eigentlich fast gleich. Chinesische Manager, insbesondere diejenigen, die auch Auslandserfahrung haben, und das sind ja die am meisten begehrt sind, nicht wahr? Also viele der deutschen Unternehmen vor Ort in China oder generell der europäischen Unternehmen vor Ort in China bevorzugen natürlich Manager mit Auslandserfahrung oder mit MBA-Studien aus dem Ausland, insbesondere in Europa, weil man dann auch einfach sich besser verständigen kann. Und die haben natürlich am chinesischen Markt eine sehr, sehr gute Auswahl. Also es geht mehr darum, wie kann ich diese Person dazu motivieren und auch überzeugen zu bleiben. Die Erfahrung, die die meisten Unternehmen gemacht haben, die ich kenne, insbesondere deutsche Unternehmen, ist, dass es am Anfang manchmal so ein bisschen so ein kulturelles Einschwingen braucht, dass aber viele chinesische Geschäftsführer das durchaus auch sehr, sehr gutieren, für ein deutsches Unternehmen zu arbeiten. Also es hat sehr, sehr viele Vorteile für sie. Aber da muss die Kooperation mit dem Stammhaus stimmen. Also das ist etwas, was ich Ihnen mitgeben möchte. Wenn Sie so ein Modell etablieren wollen, wie auch Herr Burkhardt das zum Beispiel vorgeschlagen hat, die verschiedenen Modelle, stellen Sie sicher, dass Sie das gut etablieren, dass Sie dem General Manager zum Beispiel gute Kommunikationsbasis erlauben, dass ein wirklicher Gestaltungsfreiraum da ist. Also, dass man einfach nur jemanden einsetzt, der das mal schnell managt, das funktioniert mit chinesischen Managern wirklich nicht mehr. Es muss Gestaltungsfreiraum da sein. Es muss die Möglichkeit sein, die Markteinsicht, die diese Person hat, auch umzusetzen. Und dann natürlich mit Anteilsbeteiligung hat man ja auch einen Anreiz, dass das Unternehmen einen Erfolg einbringt, nicht wahr? Wenn man aber die Überzeugung hat oder wenn man sieht, dass die Koordination mit dem Stammhaus erschwert ist und eigene Einsichten nicht ernst genommen werden, auch das ist immer wieder der Fall, dann merkt diese Person natürlich, okay, wir werden hier Marktanteile verlieren, ich kann nicht viel tun, das heißt, dann habe ich natürlich auch keine Motivation, Anteile zu kaufen, weil ich ja nicht an einer Gewinnsteigerung beitragen kann. Das heißt, ich glaube, wie wir zusammenfassen können, ist, es ist wirklich eine strategische Entscheidung. Ja, setzen Sie das gut auf, überlegen Sie sich, was sind eigentlich Ihre Ziele, wie lange wollen Sie in China sein, was sind Ihre Ziele vor Ort? Wenn Sie langfristiger dort sein wollen und nur das macht so wirklich Sinn, ist eine Lokalisierung unabdingbar, aber dann stellen Sie es auch so auf, dass das quasi in einem sinnvollen Paket ist und nicht irgendwie so ein bisschen Flickerteppich und jetzt muss schnell ein chinesischer Geschäftsführer her, weil wir finden leider keinen westlichen. Das muss gut vorbereitet und strategisch entschieden und quasi eingetütet sein. Natürlich mit Expertinnen wie Herrn Burkhardt und mit Steuerinformationen im Hinterkopf. Aber es muss eine ganzheitliche strategische Entscheidung getroffen werden, damit das überhaupt gut funktionieren kann. Nicht, dass sie sich dann die ganze Mühe machen, das alles aufsetzen und dann sagt die Person, ach, ich kann ja eh nicht so wirklich viel machen. Es rentiert sich für mich gar nicht und ist nach einem Jahr wieder weg. Das wäre natürlich die ungünstigste Konstellation.
Ja, Amy, danke. Bevor du gehst, ich habe noch einen Gedanke. Ich möchte gerne Bitte. Deine Reflexion nochmal hören. Und zwar, ich habe ja Deutsch gelernt und ich bin froh, dass ich ich war froh, dass ich für deutsche Unternehmen arbeiten durfte und empfinde das auch eine Chance, als Geschäftsführer für deutsche Unternehmen tätig zu sein. Und die Frage an dich, Amy, die Zeiten haben sich ja ein bisschen geändert. Wir haben von guter Chance für chinesische Mitarbeiter gesprochen, dass sie dort gut dotierte Stellen bekommen und für deutsche Unternehmen arbeiten können und dass wir Strategie brauchen, dass sie beteiligt werden können. Das ist von deutscher Unternehmensseite, von unserer Seite aus eine Strategie Änderung. Und die spontane Frage, was ich dann von deiner Seite auch Reflexion brauche, ist, würden sich dann die chinesischen Manager sich interessieren wollen? Und warum gegebenenfalls nicht? Weil ich habe auch von großen Konzernen gehört, sie haben durchaus Probleme in Beijing zum Beispiel gegenüber Baidu oder so Mitarbeiter zu akquirieren, zum Beispiel Daimler. Und ist das dann eine Strategie, das aus deiner Sicht noch Markt hat? Also die chinesische Manager würden das da als eine Chance empfinden und warum?
Okay, danke für die Frage. Die Kurzantwort heißt, es hängt davon ab. Also es hängt wirklich so ein bisschen, wie ich gerade eben auch versucht habe auszuführen, es hängt davon ab, wie die Konstellation ist. Also wenn die Konstellation, chinesische Männer sind wahnsinnig geschäftstüchtig und natürlich wie alle anderen Manager auch auf Gewinn ausgerichtet, wenn die Konstellation so gegeben ist, dass dieser Gewinn möglich ist, dass ein Gestaltungsfreiraum zum Beispiel möglich ist, dann wird das durchaus wahrgenommen und gesehen. Und es ist durchaus auch eine Magnetwirkung. Wenn das nicht so konstelliert ist, dann haben, glaube ich, die meisten chinesischen Manager momentan eher keine Lust, sich auf diese komplizierten Situationen einzulassen. Dann, wie du sagst, es gibt ja genug große chinesische Unternehmen, die sind vor Ort, man kann die gleiche Sprache sprechen, man hat womöglich noch diesen super, diesen Zugewinn, diesen Bonus im Ausland gearbeitet oder studiert zu haben. Es muss mindestens das gleiche Gehalt da sein und es muss eine Konstellation da sein, dass das für die attraktiv ist, dass sie etwas gestalten können und dass Profit erarbeitet werden kann, dass die Firma tatsächlich eine chinesische lokalisierte Firma werden kann. Ansonsten, glaube ich, ist das mittlerweile in den letzten 10 Jahren nicht mehr so anziehend. Vor 10 Jahren war das sehr anziehend. Deutsche Firma, ja, sofort. Das ist mittlerweile wirklich nicht mehr der Fall. Nein, deswegen habe ich gesagt, das Gesamtpaket muss stimmen. Es muss wirklich, das Stammhaus muss sich hinsetzen und sich überlegen, wie wollen wir das aufsetzen, was wollen wir abgeben, wie viel Macht, wie viel Entscheidungsfreiheit, wie wollen wir eigentlich den Informationsfluss gestalten. Die meisten Firmen haben dazu keine Prozessvorbereitung gemacht. Wie wollen wir das so gestalten, dass das gut funktioniert und dass das tatsächlich ein Goodie-Bag ist und nicht ein Mach-unsere-Arbeit-vor-Ort-Bag. Ich hoffe, das war eine Antwort
Wunderbar,
auf deine Frage.
Evie. Vielen Dank für die Antwort bei der spontanen Frage. 2 Minuten vor 10, jetzt aus deutscher Sicht. Danke für deine Mitwirkung und für die Zuschauer. Falls sie Fragen haben, leite ich gerne an dich weiter. Vielen Dank.
Und die ZuschauerInnen können mich auch gerne auf LinkedIn kontaktieren. Das wurde auch dort beworben. Ich bedanke mich für die Einladung und für die interessante Diskussion und werde mir die Aufnahme anschauen für den Rest. Vielen Dank Ihnen allen. Wiedersehen.
Wiedersehen. Ciao. Und für Sie, Zuhörer, auf die nächste Zeit verzichte ich auf Gender. Und wir haben die nächste Frage an Rainer. Rainer, wir haben vorhin zwar ein bisschen reflektieren lassen von Emmy, ist das für chinesische Geschäftsführer interessant oder nicht, aber das ist auch für deutsche Unternehmen gar nicht so leichte Frage, um chinesische Geschäftsführer an dem Unternehmen, selbst an einem Tochterunternehmen beteiligen zu lassen. Und seit wann gibt es, kannst du beobachten, seit wann gibt es diese zunehmende Anfrage bei euch, die reinkommen und sagen, ja, können Sie uns vielleicht beraten, wie man unsere China-Manager an unsere Tochtergesellschaft beteiligen zu lassen. Wie lange ist es ungefähr hier, die Entwicklung?
Ja. Also ich würde mal sagen, 3 Jahre vor Covid haben wir die ersten Anfragen bekommen. Da waren wir als Anwälte überrascht, in Anführungszeichen. Wir versuchen ja immer, Risiken zu vermeiden, zu mitigieren. Und ganz ehrlich, ich war und bin immer noch ein Verfechter der Doppelspitze, wie sie die Emanuela Hannes vorhin erwähnt hat. Also ich bin ein großer Fan davon, einfach weil der Erfolg auf der Doppelspitze recht gibt, dass man einen kompetenten, lokalen, chinesischen Geschäftsführer hat mit einem deutschen Mitarbeiter am besten jemanden mit Stallgeruch, das heißt also aus dem Mutterhaus, der, und auch das wurde eben schon erwähnt, ganz wichtig, die entsprechenden Kontakte ins Mutterhaus hat, der die Unterstützung aus dem Mutterhaus hat, hier in China, weil wir eben bei unseren Mandanten oft gesehen haben, dass es zu großen Problemen kommen kann. Der lokale chinesische Manager ist motiviert bis in die Zehenspitzen, eilt aber sozusagen am Mutterhaus ab, weil er die entsprechenden Informationen nicht bekommt, weil er die Kontakte vielleicht gar nicht hat. Es gab eine Art Zwischenlösung oder Versuche zur Zwischenlösung, muss man sagen, indem man nicht die teuren Silberrücken hergeschickt hat. Wir haben ja eben gehört, dass die Gehälter von chinesischen und ausländischen Geschäftsführern sich inzwischen fast angeglichen haben, sondern indem man versucht hat, Eigengewächse, also zum Beispiel ehemalige Auszubildende, die mit 15, 16 Jahren ins Unternehmen eingestiegen sind, 20 Jahre Unternehmenserfahrung haben, die ihre Maschinen oder ihre Produkte aus dem FF kennen, dass man die nach China bringt. Die haben die notwendige Unterstützung aus dem Mutterhaus. Da kommt ein weiteres rechtliches Problem hinzu, welches wir bislang noch nicht erwähnt haben, und zwar Arbeitsgenehmigung. Ja, also die hochbezahlten Manager, die kriegen im Zweifelsfall ihre Arbeitsgenehmigung, weil sie, und das ist das Entscheidende, sie haben Arbeitserfahrung und sie haben einen Hochschulabschluss. Ja. Leider ist es so, dass die Scorecard, die chinesischen Immigrationsbehörden haben ja inzwischen auch eine Scorecard eingeführt, wo bestimmte Punkte erreicht werden müssen und eine unabdingbare Voraussetzung ist eben ein entsprechender Hochschulabschluss. Und wenn jemand bei Ihnen im Unternehmen groß geworden ist, Ihr Unternehmen kennt, die Produkte kennt, der kann letzten Endes dann aber trotz 20-jähriger Berufserfahrung nicht hier in China vor Ort arbeiten, weil er keine Arbeitsgenehmigung bekommt aufgrund des fehlenden Hochschulabschlusses. Ja, das ist ein großes Hindernis. Und deswegen finden unsere Mandanten immer weniger Leute, die bezahlbar sind auf der einen Seite und die willens sind und qualifiziert sind, diese Doppelspitze zu bilden. Und ich glaube, das war so ein bisschen mit der Grund gewesen, warum sich vor, ich würde mal sagen, gefühlt 6 Jahren die ersten Mandanten bei uns gemeldet haben und haben gesagt, lieber Herr Burkhardt, wir haben einen tollen lokalen Manager, der arbeitet für uns auch schon 5 Jahre erfolgreich. Wir sind mit ihm schon durch die Höhen und Tiefen gegangen, was immer ganz wichtig ist, dass immer nicht nur Sonnenschein war, sondern dass es auch schon mal in Anführungszeichen Ärger gab, dass es Spannungen gab und man sich dann trotzdem wieder zusammengerauft hat. Und auch ganz wichtig, ich glaube, auch das hat Emanuela Hannes vorhin schon angesprochen, wir sehen es eben immer, dass die chinesischen Manager, ich sag's mal, mehr Unternehmergeist haben. Also nicht im Sinne von, dass die besser ihr Unternehmen vorantreiben können. Ich glaube, das können die ausländischen Manager genauso gut. Aber die sind selbst bereiter, in die unternehmerische Position oder Funktion einzutreten, indem sie eben Gesellschafter werden, womit wir wieder beim Thema sind. Und deswegen haben wir vor 6 Jahren die ersten Anfragen bekommen und die ersten rechtlichen Modelle entwickelt, wie man denn seinen in Anführungszeichen lang gedienten chinesischen Geschäftsführer ins eigene Unternehmen und integrieren kann. Wir sind eine chinesische Kanzlei, also wir beraten nur im chinesischen Recht, deswegen haben wir das bislang nur auf der Ebene der Tochter, der chinesischen Tochtergesellschaft betrachtet. Sollte man natürlich auch Alternativen prüfen, inwieweit es möglich ist, in Deutschland oder in anderen Jurisdiktionen. Aber das ist kein neues Phänomen. Ich glaube, das ist so die Antwort auf die Frage.
Ja, danke schön, Rainer. Auch wenn nur Einzelpersonen wie der chinesische Geschäftsführer als Teilhabe sozusagen integriert wird, ist dann das Unternehmen juristisch gesehen auch eine Joint Venture dann, ne? Wenn die Staatsbürgerschaft des Geschäftsführers chinesisch ist. Und Joint Venture, danke. Joint Venture kennen wir ja aus dem Hintergrund für viele Industrie, dass China vorgeschrieben hat, nach einem Katalog bestimmte Industrie geschützt wird. Wenn ausländische Firmen in China investieren möchten, muss man in die Joint Venture gehen. Sogar bei mancher Industrie gibt es sogar auch Mindesthöhe von der Beteiligung von der chinesischen Seite, was vorgeschrieben ist, sodass man an dem Markt China partizipieren kann oder darf. Und die Zeiten sind mittlerweile vorbei. Und Herr Mike, du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gibt bei euch zunehmend Unternehmen, die gerne von ihrer Seite aus, die deutsche Unternehmen von ihrer Seite aus in eine Joint Venture Konstellation eingehen. Und ohne jegliche Vorgabe seitens Regierung, chinesischer Regierung oder andere Restriktionen. Und du hast auch erwähnt, es gibt einen Trend zu 3 Parteien Joint Venture. Was genau das ist, wie genau dieser Trend dann wirklich aussieht, kannst du uns vielleicht erklären?
Ja, vielen Dank. Ja, so ganz korrekterweise ein bisschen Hintergrund geschildert. Joint Venture kennt man noch aus der alten Zeit, wo grundsätzlich immer mehr gelockert wurde. In manchen Branchen heute nach wie vor Joint Venture Zwang herrscht. Es war in der Vergangenheit immer so, je mehr Hochtechnologie, wo China rückständig war, Industrien waren Joint Venture Zwang, das dann gelockert wurde, wenn die lokale Industrie auch aufgeschlossen hat. Und irgendwie das Joint Venture ist natürlich, kennen wir alle aus der Presse, ja auch sehr in Verruch geraten, weil da auch viel Produkte kopiert wurden, es gab Betrug und die ganzen Geschichten kennen wir alle aus der Presse, sodass es eigentlich an sich eigentlich auch eine negative Tonalität bekommen hatte, wenn es darum geht, in China, du wirst ein Joint Venture gezwungen, die wollen nur Technologie und so weiter. Und aber in den letzten Jahren haben wir gesehen, deswegen, das hatte ich vorhin erwähnt, dass es eben jetzt wieder eben überlegt, nachhaltig, wie lange bildet man China eben auf, wie setzt man China auf, wie expandiert man in China. China ist heute eben der größte Markt für viele Industrien, viele Unternehmen und dass viele Unternehmen aktuell halt auch überlegen, das wieder freiwillig zu machen in Branchen, wo es nicht vorgeschrieben ist. Und das sehen wir aktuell. Wir sind auch erwähnt, wir haben auch ein paar Joint Venture gegründet. Gefühlt alle 6 Monate gründen wir aktuell ein Joint Venture in verschiedenen, sagen wir, Gesundheitswirtschaft oder im Einzelhandel. Sehr viel vor allem aktuell. Was ist da die Intention? Also die Intention ist sehr breit gefächert. Da gibt es aktuell viele Firmen, wo wir kommen, die sind schon am chinesischen Markt, teilweise lange exportiert, wollen jetzt den ersten Schritt mit der Niederlassung machen. Gesundheits ist es ja klassisch, dass da mehr Export war bei Familienfirmen. Oder bei anderen Firmen, die sind schon 10, 15 Jahre am Markt und wollen jetzt eben ja wachsen, brauchen vielleicht auch Kapital und sich eben anders da aufstellen wollen. Und sie können an uns häufig heran, entweder kennen wir die Firmen dann, sind teilweise Kunden von uns, da kommt aus der Schiene oder auch neue Kunden, die von uns gehört haben. Und die Idee ist oft hier, ja, sie wollen vielleicht so mit einer chinesischen Firma ein Joint Venture gründen. Aber ist häufiger, wir arbeiten viel mit Familienfirmen zusammen, muss man da sagen, häufig dann doch noch so, ja, soll ich es doch wieder, was Herr Beruckert vorhin gesagt hat, die Risiken minimieren. Und man hat ja die alten Geschichten im Hinterkopf. Was ist, wenn was schief geht? Denken wir Deutsche, denken ja häufiger auch erstmal an die Risiken, bevor wir an die Opportunities denken. Das ist ja bei uns ein bisschen auch in der DNA drin. Und uns dann eben auch Brot kann man dann eben in dem Falle 3 Parteien. 3 Parteien heißt dann auch in 3 Pfannen, in unserem Fall, was ist es? Wir sind meistens dann eine der Parteien, der OEM und dann eben der chinesische Vertriebspartner, wo wir dann gemeinsam agieren, wo dann eben eine Rolle Melgers davon dann häufig ist im Themen Corporate Governments bei Geschäftsführung, dass eben so Themen wie früher teilweise nicht passieren, dass halt die Bücher gefälscht werden oder andere Themen, sodass hier eben dann häufig passieren. Und da haben wir sehr, sehr viele Anfragen rum. Schon teilweise vor der Pandemie, muss ich sagen. Das ist jetzt kein Pandemietrend die letzten Jahre. Aber es hat sich die letzten 2, 3 Jahre doch sehr angestiegen. Wahrscheinlich aber auch, weil wir eben, dass wir das auch vermehrt in letzter Zeit machen, auch natürlich ein bisschen im Marketing dargestellt haben mit unseren Kunden. Aber wenn ihr den nächsten Schritt machen wollt in China, überlegt sowieso die China-Strategie anzupassen. Ist das vielleicht ein Modell, für euch und wo er auf sehr viel Interesse aktuell stößt, weil Firmen doch schon, sie sehen die Opportunity, aber trotzdem immer noch ein bisschen Angst mit dem Risiko, deswegen oft dann halt noch mit einer Trustful Third Party aktuell. Und wir sehen es eben, kommt halt in vielen Branchen aktuell, wo gar kein Joint Venture Zwang vorgeschrieben ist. Und das ist eben das Interessante und das hatte ich da am Anfang eben gemeint und das sehen wir vereinzelt. Und wir haben jetzt ja so gefühlt alle 6 Monate in irgendeinem Industrie, wo wir aktiv sind, gehen aktuell verschiedene Joint Venture über die Bühne. Also sehen wir auch andere Firmen, wo wir gar nicht unsere Kunden sind, hört man das immer häufiger, eben im Rahmen der neuen China-Strategie, auch Risikominimierung vielleicht nicht alles auf China zu setzen, auch Partner ins Boot zu holen beim Wachstum. Ja.
Okay, um ein bisschen genauer zu verstehen, Mike, was du gesagt hast, diese 3-Partei-Konstellation, wenn man die Formen von, was Rainer vorher vorgestellt hat, ist das quasi eine Konstellation, wo jede Partei direkt an der Tochtergesellschaft beteiligt, oder ist es eine Art von Treuhandstruktur oder diese Partnerstruktur, was Rainer vorgestellt hat?
Also in den Fällen, wo wir aktiv sind, dann ist es in der Tat, dass jeder einen Anteil hat. Ja, die Fälle, die wir haben, die bei uns, bei den Familienfirmen, mit denen wir arbeiten, am meisten aktuell Interesse stoßen. Ich will aber nicht ausschließen, dass so andere Modelle natürlich auch von Interesse sind. Aber was wir aktuell, die Mandanten, die wir haben oder die das durchgeführt haben, ist dann häufig gemeinsam Equity-Anteile. Ja.
Alles klar, nur zur Verständnis. Mhm. Wir haben eine Frage aus dem Publikum, auch von meiner Seite aus nochmal gerne die Einladung an weitere Publikumsfragen. Und die Frage ist relativ präzise gestellt und ich würde aber diese Frage etwas ausweiten wollen. Die Frage von Herrn Lee geht es da, welche Jobportal könnten Sie oder können wir empfehlen für Sino Europe ausgerichtete Jobs? Und er hatte extra nochmal erwähnt, LinkedIn hat inzwischen China bereits verlassen, was stimmt. Bevor wir jetzt antworten, wird das Jobportal, ich würde diese Frage, wie gesagt, noch ein bisschen erweitern, um, wir haben vorhin gesagt, dass viele Expats gehen und wenige erfahrene Expats kommen. Und daher ergeben sich natürlich viele Jobs. Berechtigerweise die chinesische Managerseite, zum Beispiel mit Beispiel Li, sie wollen natürlich die Jobchance auch einfacher finden. Das ist halt ein richtig interessantes Matching-Thema. Ich würde vielleicht so die Frage an unsere Experten stellen. Wie sollten chinesische Führungskräfte an die interessante Position kommen? Außer wenn man jetzt die Headhunter-Firma sozusagen direkt wendet. Und welche Jobportal, wie gesagt, können wir empfehlen? Vielleicht hier empfehle ich zuerst, dass Mike, wenn du schon so lange Zeit auch bei AHK gearbeitet hast, hast du eine ganz gute Übersicht. Und vielleicht Christian, wenn du noch ergänzen möchtest, weil du gerade auch die Studie gemacht hast, ich glaube, da seid ihr gut aufgehoben für die Frage.
Ja, also danke. Also was kommt natürlich an welche Position? Also bei uns beim Versuchen, also die Frage gestellt mit dem Hintergrund beim Management und so etwas, dann gehen in der Tat nach wie vor eigentlich schon, also LinkedIn geht ja noch im Jobs-Funktion, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr nach wie vor sehr gut, nur der soziale Kommentator, der es zurückgezogen hat, ein anderes Teil ist auch von der Handelskammer, die da ein Jobportal hat, wo man Leute mit deutschem Hintergrund bekommt. Was wir auch eben nutzen, dann auf lokaler Ebene, wenn es rein Vertriebsgeht, die lokalen chinesischen verschiedenen Plattformen, die sich auch ständig ändern, je Industrie, da gibt es in Gesundheitswirtschaft eine andere wie beim Maschinenbau. Ein bisschen, also die klassischen Plattformen, es kommt dann immer darauf an, WeChat ist auch immer ein guter Kanal, aber so die klassischen Plattformen. Unser Fahrer bei Managementpositionen ist doch häufiger nach wie vor Headhunter noch zu nutzen, muss ich teilen, weil eben man findet auch nicht jede Position auf den verschiedenen Kanälen, wo sich Leute drauf bewerben. Je nachdem, je spezieller es ist, desto müssen wir dann auch für die Headhunter bei uns was sein.
Ja, wenn ich das ergänzen darf, ich schließe mich da der Meinung an. Ich denke, LinkedIn also jemand, der für ein internationales Unternehmen im Management arbeiten möchte oder überhaupt für ein internationales Unternehmen arbeiten möchte, sollte in der Lage sein, LinkedIn immer noch zu benutzen. Da findet man ja wohl Wege und da sollte man in der Lage sein, Wege zu finden und sich dort zu präsentieren. Ich glaube, es ist immer noch sehr wichtig, weil eben, wie Mike sagte, da immer noch viel über Headhunter läuft und wo finden die Headhunter ihre potenziellen Kandidaten. Da ist eben LinkedIn natürlich immer noch eine Möglichkeit. Und ansonsten Networking. Ja, also das ist natürlich das A und O, wenn man über Top-Positionen spricht. Also die werden ja auch oft darüber vergeben, dass man Leute kennt und dass man Networking betreibt. Das wären jetzt erstmal zwei Empfehlungen meinerseits. Und genau wie Mike auch schon sagte, dann gibt es ja noch die ganzen chinesischen Apps und Portale wie Liaping und so weiter. Also das ist natürlich, muss man dann gucken.
Ja. Ja, danke dir, Christian, und an Herrn Li. Bleiben Sie gerne als Follower von China Team. Wir haben im Laufe der Jahre bestimmt über 200 Experten, die wir immer einladen. Und die Experten sind eigentlich auch ganz gute Multiplikator, und so dass Sie auch über China Team Experten dann zu Ihrer gewünschten Funktion oder Position kommen können. Ich muss aber auch sagen, das ist so ein typisches Phänomen, suchen und gefunden werden. Das ist immer nicht leicht. Auch in Deutschland gibt es ein Talentproblem im Sinne von Talent finden. Aber gibt es gleichzeitig auch wieder viele, die jetzt nicht die richtigen Jobs finden. Insofern, wir hätten natürlich auch einen Headhunter-Experte einladen können als individuellen Experten. Wir sind aber bewusst, dass das Thema Beteiligung von China-Manager an einer Tochtergesellschaft der deutschen KMU doch sehr komplex ist. Wir können leider nicht zu viele Experten mit einladen, aber das haben wir jetzt gemerkt. Sollte das noch mehr Interesse geben, können wir gegebenenfalls nochmal eine Extra-Session hier zu organisieren. Und meine nächste Frage geht jetzt an, wenn ich richtig sehe, an Christian weiter. Und wir haben ja vorhin gesagt, dass ein Modell chinesische Geschäftsführer an Unternehmen beteiligen zu lassen. Irgendein Experte hat auch noch erwähnt, ich glaube, Amy, die chinesische Geschäftsführer oder Führungskräfte sind auch viel unternehmerischer. Was meinte sie damit? Und vielleicht kannst du uns erklären, was deine Meinung dazu ist. Warum macht es mehr Sinn, chinesische Manager Unternehmensanteil erwerben zu lassen? Warum ist das anders jetzt wie bei einer Doppelspitze, denn deutsche Geschäftsführer auch das Gleiche anzubieten?
Ich würde gar nicht zwingend sagen, dass man das einem deutschen Geschäftsführer nicht anbieten sollte oder könnte, zumindest wenn der hier mit einem lokalen Vertrag unterwegs ist und nicht eine Entsendung hat, weil das Stichwort ist aus meiner Sicht hier auch nochmal Langfristigkeit. Also das Thema, sag mal, ist ja sowohl in Praxis als auch in Forschung ist es ja seit jeher ein großes Thema, dass die Fluktuation in China auf allen Leveln hoch ist. Ja, und gerade bei chinesischen Professionals wurde immer wieder gesagt, dass die oft den Job wechseln, ja. Also insgesamt das Thema Personalgewinnung und Personalbindung war und ist immer ein großes Thema. Man schaue nur mal, wie viele Personalvermittlungsagenturen es allein in Shanghai gibt. Also mir fallen da spontan, ich hatte vorhin schon Fiducia mal erwähnt, HR Direct, Contagi und so weiter. Das sind ja viele Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Und auch in dem von mir bereits gerade erwähnten Jahresbericht 2022 der German Chamber wurde die Rekrutierung und die Bindung qualifizierter Mitarbeiter erneut als eine der wichtigsten Herausforderungen im Bereich Personal angesehen. Ich habe das heute noch gecheckt. Mehr als 2/3 der befragten Unternehmen haben nämlich angegeben, dass die Bindung qualifizierter Mitarbeiter einen hohen oder mittleren Einfluss auf ihre Geschäftstätigkeit hat. Und wie wir heute auch schon mehrfach betont haben, Erfolg im China-Geschäft beruht auf Langfristigkeit. Insbesondere auch in Bezug auf das Personal. Deshalb sind diese kurzfristigen Entsendungen von, sag mal, 3, 5 Jahren meiner Meinung nach sowieso fragwürdig. Als Doppelspitze, ja, natürlich, ja, das geht, aber grundsätzlich fragwürdig. Es ist eigentlich zu kurz. Langfristigkeit, wie Emi auch ganz interessant dargestellt hat, Langfristigkeit bringt einfach den Erfolg. Und aus diesem Grund halte ich es dann auch für sinnvoll, wenn chinesische Manager die schon länger im Unternehmen sind, die sich bewährt haben, denen man vertraut, die hohen Wert für das Unternehmen haben, die auch bei anderen Unternehmen begehrt sind, dass man die durch den Erwerb von Unternehmensanteilen langfristig an das Unternehmen bindet. Und weil ja viele eben auch diesen unternehmerischen Gedanken mitbringen, glaube ich, dass das auch für viele dann immer noch interessant ist.
Ja, also wir machen natürlich auch gerne in China Webinar Werbung für unsere HR-Dienstleistungsfirmenkollegen. Ich bin froh, dass Christian, dass du alle Unternehmen mal genannt hast, sodass ich keinen Ärger bekomme von unsere Partner. Ja, wir haben gleich ein Kommentar von einer Zuhörerin. Die Frau Stark hat erwähnt, dass sie großes Interesse habe, über uns Möglichkeit zu einer interessanten Aufgabe zu bekommen. Und die Frau Stark hat erwähnt, wie lange sie schon in Beijing gelebt hat und China-Expertise und so weiter und so fort. Und hier bin ich sehr dankbar, wenn wir als Experten das mitnehmen können. Und gegebenenfalls, Frau Stark, wenn Sie mir Ihre Informationen zukommen lassen, und ich würde unter den Experten auch gerne verteilen. Und zu unserem Hauptthema, ich würde die nächste Frage an Rainer nochmal stellen. Wir haben ja immer gesagt, Beteiligung an der Tochtergesellschaft. Ich weiß, dass du als Anwalt für chinesische Recht zuständig bist und bist du auch sehr fokussiert darauf. Aber hast du vielleicht eine bestimmte Meinung zu, was würdest du empfehlen, die Beteiligung eines China-Managers an der chinesischen Tochter im Vergleich zu der Zentrale?
Also typische Anwaltsantwort, es kommt darauf an. Worauf kommt es an? Wir haben ja viele familiengeführte Unternehmen beziehungsweise Unternehmen, bei denen die Familie noch im Hintergrund steht, vielleicht mit einem externen Management, aber letzten Endes doch die Fäden zieht und die Politik bestimmt. Und wenn ich mal so die Phänotypen einteile, dann sind die beiden Extremen. Es gibt Familienunternehmen, die sehr, ich will jetzt nicht sagen kontrollwütig, aber die sehr kontrollaffin sind. Und es gibt Unternehmen, die es zulassen, dass andere kontrollieren und auch Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also ich habe vorhin schon gesagt, es gibt kein One-Fits-All-Solution, sondern ich muss mich zunächst mal als Gesellschafter meiner chinesischen Tochtergesellschaft in China fragen, was bin ich für ein Typ? Bin ich der Kontrolltyp? Will ich alle Fäden in der Hand halten, damit ich mich wohlfühle? Oder, und da kommen wir zu dem Punkt, den die Emanuela Hannes vorhin angesprochen hat, ganz wichtig, lasse ich meinem chinesischen Manager Gestaltungsfreiheit? Ja? Warum ist das wichtig? Je nachdem, ich habe vorhin gesagt, entsprechend oder abhängig vom Beteiligungsmodell gibt es mehr oder minder zwingende Vorschriften, die meine Rechte als Gesellschafter einschränken. Das heißt also, bestimmte Beteiligungsmodelle kommen für mich, wenn ich sehr viel Kontrolle ausüben will, eher nicht in Frage. Wohingegen andere Modelle, und jetzt die Antwort zu deiner Frage, die vielleicht nicht in China liegen, auf der chinesisch-rechtlichen Ebene, sondern außerhalb von China liegen, weil ich dort mehr rechtliche Gestaltungsfreiheit habe. Die sind vielleicht für mich, wenn ich als Unternehmen oder als Unternehmer mehr Kontrolle haben möchte oder beziehungsweise meine bestehende Kontrolle an meiner chinesischen Tochter nicht abgeben möchte, nicht teilen möchte, die vielleicht geeigneter sind. Also man sollte definitiv nicht nur auf die Beteiligungsmodelle schauen, die es in China gibt, die in China rechtlich möglich sind, sondern man sollte natürlich auch schauen, wird die Holding zum Beispiel in Hongkong oder Singapur, oder gibt es eine direkte Beteiligung des chinesischen Gesellschafters an der deutschen Gesellschaft? Ist das möglich? Was habe ich für Gestaltungsmöglichkeiten? Sollte man definitiv mit in die Betrachtung einbeziehen. Aber wie gesagt, die erste Frage, die ich mir stellen muss als Unternehmer, bin ich bereit, Kontrolle abzugeben? Wie weit bin ich bereit, die Kontrolle abzugeben? Das ist ein ganz wichtiges Gestaltungskriterium oder Bestimmungskriterium für meine Beteiligungsmodelle. Und für uns Anwälte natürlich kann ich die entsprechenden Risiken, die sich damit ergeben, kann ich die einschränken oder vielleicht sogar ausschließen. Insbesondere gibt es eine Möglichkeit für den Exit. Also kann ich als Gesellschafter, wenn es zum Worst Case kommt und ich meinen Gesellschafter / Geschäftsführer, chinesischen Geschäftsführer an meiner chinesischen Tochtergesellschaft wieder, ich sage es jetzt mal flapsig, wieder loswerden will, gibt es Exit-Möglichkeiten. Ja. Das sind alles Sachen, die natürlich in Deutschland anders geregelt sind, gegebenenfalls als auf der chinesischen Ebene. Insofern gibt es da kein besser oder schlechter, sondern ich muss mir beides anschauen.
Alles klar. Wir haben noch eine Publikumsfrage. Ähnlich, aber doch anders. Gibt es eine Empfehlung zur anteilshöhere Beteiligung an lokaler Partner? Rainer, die Frage auch gerne an dich. Ich bitte um eine schnelle Frage. Es kommt darauf an, nehme ich schon dir ab. Da kannst du weiterführen.
Also ganz konkret, wovon hängt das ab? Es hängt natürlich davon ab, wenn ich eine Minderheitsbeteiligung habe, habe ich andere Einflüsse als chinesischer Geschäftsführer auf die chinesische Tochtergesellschaft als 50-50 oder Mehrheitsgesellschafter. Ja. Ein Aspekt, der andere Aspekt ist die Kataloge, die Mitbestimmung des Geschäftsführers respektive des Minderheitsgesellschafters regeln im Gesellschaftervertrag beziehungsweise in der Gesellschaftssatzung. Das sind die beiden Schrauben, an denen ich drehen kann. Deswegen, es gibt keine Empfehlung für einen bestimmten Prozentsatz, was die Beteiligung betrifft, sondern ich kann mit den verschiedenen Schrauben, wie ich sie eben erwähnt habe, einmal über die Beteiligungshöhe, aber eben auch über die Kataloge der Mitbestimmungsrechte und Pflichten im Gesellschaftervertrag, in der Satzung, kann ich das nach meinen Bedürfnissen bestimmen.
Alles klar. Danke dir. Mehr Fragen, Herr Bieber, Sie finden Herrn Rainer Burkhardt oder kommen Sie auf uns zu. Die letzte Frage, die wir vorbereitet haben, ist an Alain. Wie seid ihr als Steuerberater oder Steuerexperte in solche Beteiligungsprogramme mit involviert? Ich schätze mal, meistens zu spät. Aber welche Fallstricke könnte das dann ergeben, wenn man das nicht rechtzeitig mit euch diskutiert?
Danke vielmals. Normalerweise sind wir involviert bei der Umsetzung. Sprich, der Vertrag von Rainer kommt zu uns und dann machen wir eine Steuererklärung aufgrund von der Tatsache, dass Beteiligungen verkauft werden. Das hat einen Steuereffekt hier in China. Aber jetzt aus meiner Perspektive, ja, wir kommen dann zum Teil zu spät, weil es sind ja viele Entscheidungen schon gefällt worden. Und da ist eben der Fallstrick, der für mich der größte ist in den ganzen Diskussionen, es ist das Transfer Pricing. Die Muttergesellschaft hat eine Firma in China, die zum Beispiel nur Vertrieb macht. Nach deutschem Steuergesetz wird da gesagt, ja, das soll zwischen 3-9%, normalerweise 5% soll der Gewinn sein. Wenn man jetzt eine Beteiligung an so einer Gesellschaft von 10% an einen chinesischen Channel Manager verkauft, dann möchte der Channel Manager ja eigentlich den Gewinn nach oben treiben, ist aber vom Mutterhaus eigentlich gar nicht gewünscht wegen der Steuersteuerung aus Deutschland. Sprich, das ist dann das, was Frau Hannes gesagt hat. Man muss eine Suprastrategie nicht nur aufgrund von strategischer Überlegung, sondern auch in der steuerlichen Überlegung machen. Man muss die Analyse machen, man muss schauen, wie kann man diese Gesellschaft beeinflussen. Und da kommt, glaube ich, dann eben das Modell, das Mike Hoffmann gesagt hat, mit den drei Parteien Joint Venture, das vielleicht rundherum kommt aus der Steuerbetrachtung aus Deutschland, weil man ja da nur vielleicht ein Drittel hält. Oder je nachdem, wie es ausgestaltet ist, je nach Fall von Herr Hoffmann, das weiß ich natürlich nicht. Aber das sind wirklich die Fallstricke, weil die Muttergesellschaft wieder die Tochtergesellschaft beeinflusst mit dem Pricing. Und auf der anderen Seite die Steuer, die ihre Vorstellung, die Schweizer Steuer, die österreichische Steuer. Und diese Einflussgebung und die Steuerung, die notwendig ist für die Steuergestaltung, sage ich mal, damit man nirgends Doppelbesteuerungen hat, das ist dann eben die Herausforderung und der große Fallstrick, den man dann eben sehr wahrscheinlich, wenn wir nur mit der Umsetzung eingegliedert werden, vielleicht zu spät sieht. Das wäre dann so mein Rundum-Zusammenfassung von dem.
Dankeschön, Alain. Darf ich auch nochmal zusammenfassen? Wenn man nicht auf die Schweizer hört, verliert man bares Geld. Und wir haben heute eine sehr interessante Session und ich danke auch an Ihre Teilnahme. Wir haben gelernt, China ist weiterhin interessant für deutsche KMU, für die Investition, und wir brauchen für langfristigen Erfolg Suprastrategie. Und wenn man Suprastrategie hat, dann muss man von, glaube ich, Melches lernen. Und von Melches haben wir erfahren, dass Joint Venture wieder en vogue ist. Und Joint Venture reden wir hier um Lokalisierung von lokaler Managements. Und da hat auch Christian uns gesagt, warum. Und wenn man entschieden hat, Lokalisierung des Managements zu machen, Beteiligungsprogramme für Führungskraft ist ein sehr wichtiges und mögliches Instrument. Und wie man das macht, haben wir die zwei Experten, Rainer von der rechtlichen Seite und Alain von der steuerrechtlichen Seite. Und ich danke für Ihre Teilnahme und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag oder schönen Nachmittag, je nachdem, wo Sie sind. Wir sehen uns das nächste Mal bei China Webinar wieder. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.